Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Worum geht es den Menschen inhaltlich in Lützerath? Es geht ihnen natürlich darum, das Klima zu schützen, um Klimaziele. Es geht ihnen um Widerstand gegen Kohlenutzung. Es geht um einen Kompromiss mit Energiekonzern RWE, den sie, die AktivistInnen, für falsch halten. Und sie wollen es der Polizei und der Politik eben auch nicht zu leicht machen, diesen Ort zu räumen. Das ist einigermaßen klar, worum es ihnen inhaltlich geht. Aber wir wollen auch ein bisschen genauer schauen, was steckt da vielleicht jenseits inhaltlicher Ziele auch noch drin. Also hat das vielleicht identitätsstiftende Funktion? Ist das soziologisch eine Entwicklung von etwas, was wir vielleicht noch länger beobachten können? Ich habe darüber mit dem Protestforscher Michael Neuber vorhin gesprochen und ihn gefragt, ob es den Menschen denn in Lützerath neben den Inhalten auch darum geht, da ein Symbol und die richtigen Bilder zu produzieren.
Man muss unterscheiden zwischen der Wirkung nach außen und nach innen. Solche Protestereignisse haben natürlich immer auch eine Innenwirkung, wenn es jetzt um sowas wie kollektive Identität geht, so wie wir das in der Protestforschung nennen. Da sind solche Protestaktionen wie in Lützerath ganz wichtig, weil man da verschiedene Teile der Klimabewegung, die kommen da zusammen. Es werden verschiedene Aktionen gemacht, man lernt sich kennen. Es wird eine Bindung erzeugt, es werden Narrative erzeugt. Es werden Erinnerungen erzeugt und damit auch eine biografische Komponente gewonnen, die dann für spätere Leben eine Rolle spielen kann. Das heißt, man hat diese kollektive Komponente, man hat aber gleichzeitig auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente.
Das heißt, das, was wir gerade erleben, könnte uns später noch begleiten, weil da sowas wie eine, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen groß klingt, sowas wie eine Generation Lützerath entsteht?
Ich würde es jetzt noch mal sogar noch ein bisschen weiter entwickeln, und zwar in Richtung der historischen Einbindung der Klimabewegung. Darauf zielt das meiner Meinung nach auch ein bisschen ab. Durch meine Forschung zu den Anti-Atomkraft-Protesten kann ich da relativ klare Anknüpfungspunkte auch zu der deutschen Umweltbewegung insgesamt sehen. Also wenn Sie sich erinnern an Gorleben oder an die Republik Wendland, wo es auch darum ging, Orte zu verteidigen durch Blockaden, aber auch gleichzeitig gab es da auch Großproteste, Workshops, Besetzungen. Diese Form, diese Repertoires finden sich wieder, also die Symbole und die Repertoires. Und damit wird auch nochmal in gewissem Sinne so eine Art Anknüpfung an die alte Generation der Umweltbewegung, aus der ja auch die Grünen hervorgegangen sind, nochmal gezogen. Das finde ich ganz interessant.
Was natürlich auch ein interessanter Moment ist, weil es eben die Grünen gerade sind, die sich natürlich politisch da total schwer mit tun. Mal das genommen, was Sie gerade sagen, also was da entsteht eben schon Anknüpfungspunkt an früher, da entsteht eine Form von Identifikation, von Gruppe, von Kollektivem. Klingt jetzt vielleicht nach einem Tokotronic-Song, aber sind die Menschen auch da, um Teil einer Jugendbewegung zu sein? Also ist auch das wichtig? Fährt man auch hin, um eben Teil einer Bewegung zu sein? Also wie gesagt, klar, man fährt hin, um was für das Klima zu tun, aber eben auch vielleicht manche primär, um Teil einer Bewegung zu sein?
Ja, das kann ich natürlich jetzt so im Kontext der spezifischen Bewegung nicht direkt beantworten, aber ja, ist natürlich mit Beteiligung an Bewegung ist natürlich auch immer ein sinnstiftendes Moment, und das würde ich jetzt gerade auch bei den KlimaaktivistInnen vermuten, weil der Generationenkonflikt steht hier ganz zentral, und deswegen ist es eine Sache, die die Menschen, die jetzt zu den Protesten gehen, natürlich selbst betrifft erstmal, und das natürlich irgendwie auch ein zentrales Moment in deren Leben ist. Darf ich ausgehen.
Und spielt es dann auch eine Rolle, sozusagen, wie stark die Identifikation ist, wie lange die vielleicht hält, wie sehr die eben so eine Generation entstehen lässt? Spielt es dafür auch eine Rolle, wie das jetzt noch weitergeht? Also ob das jetzt relativ schnell zu Ende geht oder ob es eben vielleicht in Teilen doch länger dauert und ob da, wir wollen es nicht hoffen, aber doch noch mehr Gewalt vielleicht auf verschiedenen Seiten zu erleiden ist?
Naja, der Bewegung geht es jetzt, oder den AktivistInnen geht es jetzt vor allen Dingen erstmal darum, auch analog zu den Protesten in Gorleben zum Beispiel, die Räumung so lange wie möglich hinauszuzögern. Und durch diese Hinauszögerung, durch diese Aktion, durch die Repertoires, die da gezeigt werden, entstehen Bilder, die zeigen, dass es Widerstand gibt, dass man den Abbau der Kohle nicht einfach geschehen lässt. Und das ist wichtig für die Bewegung, zur Selbstvergewisserung auch, um zu zeigen, dass man irgendwie wirkmächtig ist.
Trotzdem ist es ja so, dass da solche sind, die sich jetzt eben hingesetzt haben, blockiert haben, friedliche Aktionen gemacht haben und dann eben auch wegtragen lassen von der Polizei. Aber es gibt eben auch die, die den einen oder die zwei Schritte weitergehen und das Stückchen gewaltbereiter zumindest sind und die Polizisten aktiver angreifen zum Beispiel. Kann das jetzt im Prinzip auch gruppendynamisch ein interessanter Moment sein? Weil wenn da ein Teil hingeht, voller Überzeugung, aber trotzdem sagt, es hat für sie oder ihn Grenzen, die nicht überschritten werden sollen, dann könnte er im Prinzip auch, ja, vielleicht am Ende es auch für die Bewegung ein Schaden sein, weil das Kollektive dann, was Sie erwähnt haben, vielleicht doch wieder zerbricht an den Methoden, die nicht alle mittragen wollen, können?
Das ist eine interessante These. Das widerspricht allerdings unseren Daten, die wir, also unsere Befragungsdaten, die wir über die letzten 3 Jahre gesammelt haben, auf den Fridays for Future-Protesten, auf den Klimastreiks. Und da zeigt sich deutlich, dass es zu gewaltvollen Repertoires oder Repertoires, die Gewalt anwenden, unter den Protestierenden auf den Fridays for Future-Protesten zum Beispiel, keinerlei Affinitäten gibt. Und das würde ich auch für die AktivistInnen der letzten Generation behaupten wollen, die ja auch auf zivilen Ungehorsam setzen. Das heißt, es gibt natürlich immer wieder Einzelfälle, wo das vorkommt, dass es doch zu Akten der gewaltvollen Auseinandersetzung kommt, aber das würde ich sagen, das sind eher die Ausnahmen.
Ja, aber diese einzelnen Bilder sehen wir ja jetzt im Prinzip an diesem heutigen Tag auch schon, also diese einzelnen Bilder von denen, die gewaltbereiter vorgehen. Ich wollte damit gar nicht sagen, ob das jetzt alle mittragen, aber die Frage ist doch, ob das eben vielleicht diejenigen, die es eben, wie Sie sagen, aus Ihren Daten, die es eben nicht wollen, die gewalttätige Formen ablehnen, eben die dann doch auch ein bisschen sozusagen in diesen kollektiven Moment, ein bisschen platt gesagt, kaputt macht.
Ja, also bei den Anti-Atomkraft-Protesten war das dann häufig auch so, dass es da unter den AktivistInnen dann auch Auseinandersetzungen gab, also wo dann AktivistInnen, die gewaltvolle Repertoires zum Beispiel umgesetzt haben, dann auch abgemahnt wurden. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Lützerath abläuft, aber das könnte ich mir vorstellen, dass es da eventuell zu ähnlichen Szenen kommt. Das insgesamt ist natürlich die Aufmerksamkeit für Aktionen, die mit Gewalt ablaufen, auf der medialen Seite für gewöhnlich etwas höher. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da auch einen gewissen Bias gibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum jetzt diese Aktionen, bei denen Gewalt eine Rolle spielt, irgendwie in den Fokus geraten.
Der Protestforscher Michael Neuber hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen auch.